So, Visibilitätsrechnung. Also Berechnung der sichtbaren Flächen und der unsichtbaren Flächen. Das müssen nicht immer Flächen sein, sondern wie Sie hier in diesem Bild auch sehen, können das eben auch Hidden Lines sein. Ich meine, ganz klar, wenn ich von einem Würfel alle Linien zeichne, dann ist das halt so. Jetzt komme ich schon auch durcheinander. Also diese Linien halt auch gezeichnet. Und das ist durchaus problematisch für die Storchvorstellung. Warum? Sie können bei dieser Zeichnung auch interpretieren, dass diese Ecke nach vorne liegt. Ne? Okay? Und deshalb machen wir das typischerweise dann gestrichelt oder eben gar nicht. Beides ist möglich. Dann weiß man, was verdeckt ist. Aber irgendwie müssen wir das berechnen. Und das können wir bisher noch nicht. Erst recht, wenn es zu flächigen Bildern kommt, wie wir hier unten dargestellt haben, solche Bilder, dann müssen wir natürlich auch das genau berechnen. Also entweder Hidden Lines oder Hidden Surfaces. Und wenn wir jetzt uns in unsere schöne Pipeline wieder begeben, dann haben wir jetzt zwar eine Stufe, die Clipping-Stufe beherrschen wir, aber diese Visibilitätsberechnungen, die können wir tatsächlich je nach Algorithmus auf ganz verschiedenen Ebenen und Teilen der Pipeline realisieren. Je nachdem, welchen Algorithmus ich wähle, gibt es da sehr viel. Jetzt müssen Sie Angst kriegen, okay, willst du das wirklich jetzt alles mit uns besprechen? Nein, will ich nicht, nur Algorithmen andeuten, wie das da oder da funktioniert und dann die Entscheidung treffen, was ist wichtig, was ist zur heutigen Zeit wichtig und was ist vielleicht vernachlässigbar. Okay. Noch einmal, wenn Sie sich diese Pipeline anschauen, dann sehen Sie zwei große Unterschiede. Hier oben, oberhalb dieser gestrichelten Linie, also vor 2a, da haben wir geometrische Beschreibungen. Das heißt, unsere Primitive sind Punkte, Linien, Dreiecke, Polygone, so etwas in der Form. Okay? Während nach dem Rastern sind unsere Primitive Pixel nach dem Rastern. Was hier jetzt steht, sind gewissermaßen Aufwandsbetrachtungen. Oder mit anderen Worten, wenn Sie für Theoretiker ein N bestimmen wollen, dann ist oben die Anzahl der Punkte das N. Während hier unten die Anzahl der Pixel das N ist. Okay? Das wird an der einen oder anderen Stelle später nochmal wichtig werden. Oder wenn Sie sich daran erinnern, hilft es eben auch, bestimmte Entscheidungen, also historische Entscheidungen, vielleicht zu verstehen. Gut, dann schauen wir uns mal Visibilität an, also Sichtbarkeit. Das, was ich Ihnen hier aufgemalt habe, ist richtig schlecht. Denn, schauen Sie mal, ich habe hier N-Polygone oder Rechtecke in diesem Fall. Und in diesem Fall sind es 10. Und wenn ich die so, wie hier dargestellt, ineinander verwebe, also ich habe 5 blaue und 5 gelbe, ja, wenn ich die so, wie ich hier dargestellt habe, ineinander verwebe, nämlich immer so durcheinander, wie viele mögliche Teilelemente, sichtbar oder unsichtbar, habe ich dann? N Quadrat. Ja, denn hier an dieser Stelle, ja, da unterliegt ja ein Teil eines blauen unsichtbaren Teils. Ja. Ist ja von dem gelben verdeckt. So, und das ist so richtig Käse, ja. Weil ich stecke N Punkte rein Und bisher sind bestenfalls, wenn die Algorithmen es so wollten, Punkte weggefallen. Hier entstehen jetzt mit einmal neue Punkte aus sichtbaren und unsichtbaren Teilen. Sie sehen einfach, dass das Blaue mit einmal sichtbar sein kann und ansonsten unsichtbar. Na gut, in Software ist das mit dynamischen Listen alles noch handhabbar. Na, dann wächst die Liste halt. Schlimmstenfalls, allerschlimmstenfalls, nicht alle Bilder werden so aussehen. Ja. Quadratisch, schlimm genug. Aber für Hardware ist das natürlich eine Katastrophe, weil ich erzeuge neue Punkte und muss dann die Pipeline wieder anhalten, erzeuge wieder neue Punkte, muss die Pipeline wieder anhalten. Das heißt, ich kriege sie, oder Waldschmidt würde sagen, ich kriege sie nie balanciert, diese Pipeline. Okay. Ist aber so. Aber es gibt eben auch gute Nachrichten. Und die gute Nachrichten führt unmittelbar zum ersten Algorithmus. Und dieser erste Algorithmus ist so denkbar einfach, dass normal bemittelte Leute da eigentlich gar nicht drauf kommen. So. Betrachten wir wieder so eine Säule, wie da dargestellt. Ich zeichne sie jetzt mal extra so. Also hier sollte ich auch Stricheln machen. Wie viele Flächen haben wir dann? Wie viele Flächen hat ein Quader? 6. Wie viele sind davon sichtbar? 3. Nur 3 sichtbare. Okay? Gibt uns ja einen Tipp. Jetzt müssten wir nur einfach und schnell bestimmen können, welche Flächen sichtbar sind und welche Flächen unsichtbar sind. So. Möglichst schnell. Und das geht rasend schnell. Ich gucke jetzt, ich muss irgendwas zeichnen. Ne? Ich sag mal so von hier gucke ich da drauf. Das ist also mein View-Vektor. Oder mit anderen Worten, da steht die Kamera. Ja? Die schaut da so drauf. Nein, ich müsste es von oben zeichnen. Ne? Ich will sie ja nicht komplett verwirren, nur ein bisschen. Also, damit ich das so sehe, muss ich ja von hier oben irgendwo so schräg hier drauf gucken. Okay? So, ich sehe dieses, ich sehe die Fläche, ich sehe die Fläche. Okay? Also die Kamera, die muss hier stehen. Ich kann sie nur hier nicht hinmalen, sorry. Hier. So gucke ich da drauf auf dem Würfel. Ja, und das ist dieser Vektor. Was mache ich denn? Bilde ich doch von jeder Ebenenfläche, errichte ich mir da eine normale drauf, die jetzt hier senkrecht draufsteht. So, normale. Da, normale, senkrecht. Da, normale, senkrecht. Hier unten auch normale, senkrecht. Da unten oben. Die hier hinten noch, normale. Ah, die muss auch so gehen. Welche ist das? Ach, das ist die, die hier nach vorne geht. Die geht so. Die geht so. So. 6 normalen berechnen. Und was passiert, wenn ich diese normale mit diesem Vektor multipliziere? Das wird negativ. Und wenn ich diese beiden miteinander multipliziere, bitte, wird es positiv. Genau. Wenn die Vektoren aber ungefähr in gleiche Richtung zeigen, sie müssen nicht identisch in gleiche Richtung zeigen, sondern ungefähr in gleiche Richtung, dann wird es positiv. Heißt aber mit anderen Worten, ich gucke auf die Rückseite. Also diese Ebene ist unsichtbar. Wenn ich einen negativen Wert bekomme, heißt das, diese Ebenen zeigen irgendwie zueinander. Das heißt, zumindest zum Teil sind sie sichtbar. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Also für jede Ebene die normale ausrechnen. Für ein Dreieck ist das sehr einfach. Ich glaube, machen wir in der Übung dann. Für ein Viereck ist es. Na, wenn es ein Ebenenviereck ist, ist es genauso einfach. Dann sage ich, rechne ich es von den ersten drei Punkten. Ist es aber kein Ebenenviereck, geht es halt nicht, hätte ich zwei. Okay? Darum sind Dreiecke auch zu bevorzugen. Ist also ein einfaches Ding. Und zwar geht mit dem Vektorprodukt, habe ich einen senkrechten Vektor da drauf. Ja? Vektorprodukt von zwei solchen Vektoren liefert einen senkrecht darauf stehenden Vektor. Und genau das mache ich. Ich brauche ja nur die normale und muss dann nur mit dem View-Vektor das Skalarprodukt rechnen. Hey, Leute, und das ist, müsste Sie jetzt wieder freudig erregen. Weil, was schaffe ich damit? Ich schaffe im Durchschnitt die Hälfte der Flächen einfach mal weg. Verschwinden aus meiner Pipeline. Nur dadurch, dass ich eine Richtung, einen normalen Vektor auf einer Ebene bestimme und dann mit meinem View-Vektor multipliziere. Richtig klasse. Und darum heißt das auch Backface Culling. Wer hat von Ihnen schon mal Englisch gelernt? Was ist denn Culling? Da sehen Sie, die Schule versagt permanent. Also, okay. Wer stammt von einem Bauernhof? Okay. Culling ist das Aussortieren von Rindern oder Schafen oder was. Das nennen Sie also so schnell aussortieren. Und genau, weil das schnell geht, nennen wir das Culling. Das heißt, wir sortieren die Rückseiten so schnell wie möglich raus. Und zwar durch diesen einfachen Algorithmus. Und wenn es jetzt so ist, dass der Körper auch noch konvex ist, dann habe ich das gesamte Visibilitätsproblem gelöst. Das heißt, so ein Quader, da habe ich das Visibilitätsproblem gelöst. Und zwar nur durchs Backface Culling. Okay. Leider ist es so, dass unsere Köpfe nicht so aussehen, also konkav sind, Krümmungen nach innen besitzen und nach außen, vorstehende Nasen und all dieses. Vorstehende Nase wäre ja noch wieder konvex, aber Augenhöhlen ist alles konkav. Darum müssen wir uns jetzt noch ein bisschen weiter bemühen. Aber fragt Sie irgendjemand, was ist der wichtigste Algorithmus des Visibilitätsproblems oder zur Lösung des Visibilitätsproblems, dann ist es der Backface Culling. Keine Frage. Gut, ich hoffe, das haben Sie verstanden. Hier ist das nochmal aufgeschrieben. Ist genau dasselbe, was ich Ihnen gerade erklärt habe, aber mit diesen Erklärungen, glaube ich, wird es eindrucksvoller, hoffe ich zumindest. Und es gibt eben auch noch Erweiterungen, die jetzt aber nicht so ganz, ganz wichtig sind. Die meisten GPUs machen es einfach nach diesem Algorithmus. Aber es gibt durchaus ein paar schicke Erweiterungen. Nehme ich mal an, ich habe ein Polygonnetz, so wie hier dargestellt. Ja? Dann kann ich mir ja auch überlegen, dass wahrscheinlich die Richtungen der benachbarten Dreiecke sehr ähnlich sind. Die sind nicht gleich, aber ähnlich. Weil es ja darauf hinausläuft, dass ich irgendwie einfach nur ein Skalarprodukt rechnen muss, kann ich mir vielleicht gewisse Ähnlichkeiten da überlegen. Und tatsächlich geht das. Es gibt solche Erweiterungen in der Praxis. stecken wir halt noch ein bisschen mehr Rechenpower rein und gut ist. Also dieser Schritt ist so schnell, da behandeln wir jedes Dreieck. Aber es ist möglich. Man kann sich das auch anschauen, das Buch Realtime Rendering, da wird das explizit und auch noch weitere Erweiterungen beschrieben. So, ja, aber wenn, was ist denn der Worst Case? Na, der Worst Case ist, dass ich entweder nicht testen kann, habe ich ein konvexes Objekt, oder ich habe meinetwegen solche Ebenen oder Dreiecke, die sich gegenseitig überdecken, also sehr, sehr dünn. So, und die erste Idee, die mir da kommen kann, ist der sogenannte Painters Algorithmus. Und das ist der Algorithmus, den der Ölmaler, also der in Öl malt, benutzt. Der hat gelernt, er fängt hinten an und malt alles einfach vorne drüber. Und zwar deckend. Komplett abdeckend. Und dann kommt man, wenn ich erst hinten das hellblaue Dreieck male, das liegt am weitesten hinten, dann male ich das dunkelblaue, male ich einfach davor und dann male ich das hellblaue, das rote, male ich ganz nach vorne. Ha, die Welt ist in Ordnung. Damit haben wir das Hidden Surface Problem zurückgeführt auf ein Sortierproblem. Fürs Sortieren haben wir Meyer und Schnittke, also könnten wir eigentlich aufhören. Tja, fast. Wenn es nicht diesen rechts dargestellten Fall gäbe, wo nämlich eine eindeutige Reihenfolgesortierung nicht möglich ist. Sehen Sie, das Rote überdeckt das Blaue, wird aber vom Hellblauen überdeckt und so gilt es für jeden. Also zyklisch überdecken sich diese Polygone. Gut. Ja. Das ist nicht so schön. Was müsste ich da machen? Ihre erste Antwort wäre, das kommt bei echten Körpern nicht vor. Dass die sich zyklisch überdecken. Weil da müssten sich echte Körper durchdringen können. Okay? Bei so einfachen Polygonen kann das passieren. Der Fall ist ja klar. Wenn das Körper sind und diese Körper sind massiv, kann das nicht passieren. Ja, sie müssten sich durchdringen können, sonst geht das nicht. Ach so, nee, Sie könnten natürlich Stangen auch so legen. Ne? Ja, könnten, ja. Gut. Aber damit sind Sie auch sofort beim zweiten Problem. Sie müssen ja nur irgendwo diesen Zyklus auftrennen. Das heißt, überlegen Sie sich doch, teilen Sie den roten in dieses obere Dreieck und das untere Viereck, teilen Sie es auf. Also da ist es für einen menschlichen Geist jetzt einfach zu erkennen, ich teile ein Objekt auf und komme zu einer eindeutigen Reihenfolge. Algorithmisch ist das nicht so ganz, ganz trivial, denn Sie müssen erstmal den Zyklus finden und dann rausfinden, wo Sie auftrennen. Aber es geht. Und das Schöne daran ist, Sie können nicht nur opake Objekte behandeln mit diesem Painters-Algorithmus, sondern auch transparente Objekte. Denn wenn Sie wissen, ich habe hier hinten eine weiße Scheibe, also ein großes weißes Polygon, und lege da eine grüne, transparente Glasscheibe drauf, naja, dann scheint das Weiß durch, das wird so ein bisschen entsättigt, wird so ein bisschen hellgrün. Ja? Also Weiß und Grün würde sich mischen. Wie, wissen wir jetzt noch nicht so genau, das kommt noch, aber sind wir mal positiv, könnten wir berechnen. Gut, das selber kann ich mit dem Roten, also naja, das ist natürlich jetzt mit einem roten Objekt machen. Und es stört mich sogar gar nicht, Wenn ich mit dem Painters Algorithmus jetzt das Rot hier drüber schreibe, dann ist das Rot, das wäre jetzt ein Rot und das wäre ein Rot und ein Grün zusammen. Frage, was ergibt das? Sie müssen es doch nicht wissen. Aber es könnte ja sein, dass irgendjemand von Ihnen schon mal mit dem Farbkasten gemalt hat. Lasierende Farben, also transparente Farben, so Wasserfarben. Hat keiner? Oh, hatten Sie schlechte Eltern, mein Gott. Nie mit Wasserfarben gemalt, das gibt es nicht. Sie denken nur, sowas muss man sich ja nicht merken. Ja, hier lernen Sie, dass man sich das merken muss. Also Rot und Grün zusammengibt. Blau? Braun. Braun ist sehr gut, weil tatsächlich, was Sie beobachten, ist braun. Von der Theorie her würde es sogar schwarz werden, also gar kein Licht mehr durchlassen. Aber das ist theoretisch, weil die Pigmente nicht ideal sind, wird es dunkelbraun. Richtig, okay. So, da wird es dunkelbraun. Habe ich jetzt keine braun oder dunkelbraun. Und hier wird es rot. Geht auch. Einfach dadurch, dass ich diese Mischung berechne dann. Okay, also ist eigentlich wirklich wunderbar. Der Painters Algorithmus ist zwar extrem trivial, also wenn ich hier schreibe O von n Quadrat, ich weiß auch, dass man es auf log n bringen kann, ja, aber eben nicht auf n. Das ist nicht schlecht, aber vielleicht auch noch nicht optimal. Dann gehen wir mal weiter. Wir müssen uns überlegen, in unserer Pipeline, und das sollte Ihnen nochmal klar sein, ach, jetzt muss ich so weit zurückblättern, hier, ja. Je nachdem, wo wir es machen, ist das Element, mit dem ich die Sichtbarkeit dann berechne, ein anderes. Unten nach dem Rastern und dem Scan-Konvertieren, dann, wenn ich alles in Pixel aufgelöst habe, da kann ich es nur noch pro Pixel machen. Okay? Während ich es oben auch so, kann ich komplette Objekte behandeln. Also zum Beispiel dieses grüne Viereck besteht aus vier Eckpunkten und so weiter. Ja? Gut. Das ist genau auch die Unterscheidung, die jetzt kommt. Und das Schlimme ist, was heißt das Schlimme oder das Interessante ist, dieser Algorithmus, den wir jetzt Z-Buffer-Algorithmus nennen, ist der Algorithmus, der, als er entwickelt wurde, 1974, und zwar von zwei Leuten, einmal auf dieser Seite von dem Teich, Wolfgang Strasser war übrigens erst mein Betreuer, also der hat mich eingestellt nach meinem Studium, der hat da den Algorithmus entwickelt und Ed Catmull, wie es so ist, ist der Ami, ist bekannt geworden, Wolfgang Strasser, den kennt keiner mehr, aber ist egal. Die haben es beide 1974 unabhängig voneinander vorgeschlagen. Problem war, sie brauchten für jedes Pixel einen Z-Speicher, einen Tiefenspeicher. Ja? Und Speicher war damals so unendlich teuer, dass das zwar eine schöne Theorie war, aber für die Praxis einfach nichts. Und keiner von beiden hat es realisiert. Alle haben gedacht, wieder so hirnrissige Akademiker. Und heute, weil Speicher quasi gar nichts mehr kostet, ist es der absolute Standardalgorithmus. Also allein von der Technologie abhängig. Heute kostet Speicher nichts mehr und darum aufgepasst, dieser Z-Buffer-Algorithmus ist der absolut am häufigsten eingesetzte Visibilitätsalgorithmus. 1974, zur Zeit der Entwicklung, überhaupt nicht realisiert. Konnten beide nicht. Gut. Und wie wird das nun gemacht? Wir haben das Rendern ja noch nicht besprochen, aber das Rendern überträgt oder übersetzt ein geometrisches Objekt, Beispiel ein Dreieck, in den Bildspeicher. Und der Bildspeicher hat als Elemente Pixel. Okay. Pixel, diese Elemente haben wir besprochen. Die Scan-Konvertierung überträgt ein solches Objekt, und das machen wir nächstes Mal, in einen Bildspeicher. Die Idee ist, wenn ich für jedes Pixel nicht nur die Farbe eintrage, sondern auch einen Tiefenwert, also eine Tiefe, also einen Z-Wert eintrage, dann kann ich Polygone oder Dreiecke in beliebiger Reihenfolge mir greifen, rendern, also Scan konvertieren, umsetzen in Pixelbilder, und dann mache ich einfach Folgendes. Ich berechne auch für jedes Pixel wieder die Tiefe. Ist diese Tiefe kleiner als das, was bisher drin steht, dann zeichne ich die neue Farbe ein. Ist sie größer, also liegt sie weiter hinten, dann sage ich, okay, nichts eintragen, das Objekt, das schon da ist, liegt weiter vorne, ist also sichtbar. Das heißt, ich entscheide das Sichtbarkeitsproblem pro Pixel auf der Ebene des Bildspeichers. Das heißt eben nur, dass ich für jedes Pixel zusätzlich einen Z-Wert brauche, speichern muss, einen Tiefenwert. Hier ist das nochmal schön sauber ausgeschrieben, funktioniert ganz, ganz einfach, riesig schnell, weil diese Vergleichsoperatoren, die können Sie sogar noch in die Hardware packen, weil die ganz einfach sind, wirklich ganz, ganz prima. So, was sind denn jetzt die Vorteile dieses Z-Buffers? Okay, wir wissen, Speicher kostet heute kein Geld mehr, ist also nicht mal mehr ein Nachteil. Der große Vorteil ist, wir haben schon gesehen, behandle ich Objekte, alles was ich da oben mache, da muss ich unter Umständen so komische Operationen machen wie zerteile das Objekt, ja, und so weiter. Also algorithmisch durchaus schwierige Operationen. Suche erstmal die richtige Stelle, wo ich das Objekt auftrenne und so weiter. Das kommt hier nicht vor. Das heißt, sobald ich in der Lage bin, die Tiefe im Bild zu bestimmen, kann ich diesen Z-Buffer berechnen. Und tatsächlich ist das vergleichsweise einfach. Wir werden diese Z-Generierung, diese Z-Berechnung, diese Tiefenberechnung nächstes Mal beim Rasterscan mitbehandeln. Sie werden sehen, es ist wirklich einfach. Okay? Es ist ganz einfach bei Ebenenobjekten und bei anderen Objekten ein bisschen schwieriger. Das heißt, ich kann aber jede beliebig komplexe Szene behandeln. Ob das jetzt aus 1 Million Dreiecken oder aus 100 Millionen Dreiecken besteht, ist mir hier unten egal. Okay? Was auch schön ist, die Reihenfolge ist wirklich, in der ich dieses durchführe, ist wirklich egal. Ich kann das sogar wunderbar parallelisieren. Ich kann einfach sagen, ich habe eine Gesamtszene und ich habe jetzt 100 Rechenwerke, dann lasse ich eben jedes Rechenwerk rendern in einen eigenen Bildspeicher. Jeder rechnet einen eigenen Bildspeicher, wo immer der Z-Wert drinsteht, und dann mische ich die Bildspeicher zusammen. Ich wähle immer aus 100 solchen Bildspeichern, das Pixel wird sichtbar, das den kleinsten Z-Wert hat. Geht wunderbar. Also easy zu parallelisieren. Lindenstrut Und die anderen Leute hier, Brinkschulte und so, freuen sich riesig. Sie können, haben echt mal Algorithmen, die sich wunderbar parallelisieren lassen. Das ist übrigens ja der Grund, warum gerade in der Grafik die GPUs entwickelt wurden und dann eben auch zu Standard-Parallelrechnern ja, wurden, weil daher so viele Parallelität schon realisiert ist. Das geht also wunderbar. Das Dritte ist, habe ich eine Realkamera, also jetzt Sie, wäre dies eine Kamera, die ein bisschen mit einem Z-Sensor zusätzlich ausgestattet wäre, die für jeden Bildpunkt, für jeden Videobildpunkt die Tiefe bestimmt, dann könnten Sie sogar Live-Bilder mit künstlich generierten Bildern mischen. Weil Sie wissen immer, was vorne ist und was hinten ist. Okay? Für sowas prima. Und zusätzlich ist das sogar noch leicht in Hardware zu realisieren. Der Algorithmus ist ja wirklich denkbar einfach. Das kriegt ein Drittsemester im Hardware-Praktikum hin. Also, fragt es sich, ob es Nachteile gibt. Ja, es gibt Nachteile. Gut, der erste Nachteil, den erschlagen wir mit brutaler Gewalt. Naja, es kann natürlich sein, dass ich ganz, ganz viele Dreiecke erzeuge und wenn da ein großes vorne vorliegt, dann errechne ich komplett alle Pixelpositionen dieser vielen kleinen Dreiecke und schmeiße sie dann weg. Mit anderen Worten, ich schmeiße zu spät eigentlich Objekte weg, die ich vielleicht vorher schon wissen könnte. Aber wenn ich das parallel machen kann, ist mir das alles gerade egal. Rein rechnen. Gut. Was ich Ihnen bisher gezeigt habe, wird für jeden Bildpunkt ein Z-Wert gespeichert. Jetzt denken wir das mal, okay, wird ein Z-Wert gespeichert. Ich musste gerade gucken, welches Argument da ist. Das kann durchaus zu Problemen führen. Denn angenommen, ich habe jetzt ein fein strukturiertes Bild, auf dieses Pixel fallen mehrere Objekte. Also das hier ist die Pixelgrenze und das eine Dreieck geht da so rein, das andere Dreieck geht da so rein. Das heißt, in diesem einen Pixel überlagern sich Dreiecke. Ja, dann würden Sie sagen, okay, kann ich halt nicht einfach berechnen. Oder Sie sagen, macht mir auch nichts, dann erhöhe ich die Pixelzahl. Mache also Supersampling. Jedes Pixel, das ich darstelle, unterteile ich nochmal in, sagen wir mal, 8x8 Pixel. 64. Naja, haben Sie aber schon den 64-fachen Aufwand. Und zwar nicht nur beim Speichern, sondern auch beim Berechnen. Sie müssen ja jedes Subpixel dann setzen. Also, das ist nicht so schön. Und so einen Fall, also innerhalb eines Pixels Überschneidungen, kann ich nicht lösen, führt zu einem Problem, was wir später Z-Aliasing nennen werden, nämlich diese Treppenstufen, was wir nächstes Mal das erste Mal behandeln werden, treten dann auch in der Tiefe auf. Okay? Also nicht so richtig schön. Aber eigentlich das schlimmste Problem ist, ich kann mehrfache Transparenzen, so wie hier, grün und rot, nicht behandeln. Das heißt, Z-Buffer und Transparenz geht nicht. Okay? Das können Sie sich jetzt überlegen. Ich gebe Ihnen für Ihre Überlegungen einen Tipp. Diese Situation können Sie mit einem Z-Wert, mit einem gespeicherten Z-Wert, hier errechnen, dass das braun wird. Wenn Sie als letztes Element das Grüne einfügen, Also auf die Reihenfolge, wie das aus der Display-List gegriffen wird, haben Sie ja keinen Einfluss. Das ist ja der ganze Trick. Sie wollen ja nicht erst sortieren. Ja? Sie wollen ja unsortiert die Sachen ausgeben. Und genau das geht schief. Ich hacke da jetzt nicht weiter drauf rum, komme da aber im Laufe der Vorlesung nochmal drauf. Das sollen Sie sich mal selber überlegen. Überlegen Sie mal selber, warum das schief geht. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Wenn ich transparente Objekte habe, müsste ich, wenn ich nur einfache Überlagerung von transparenten Objekten habe, bräuchte ich schon 2-Z-Buffer. Sonst bräuchte ich N-Z-Buffer. Okay. Weiteres Problem mit diesem Algorithmus ist die Genauigkeit. Das heißt, bei der Farbe haben wir irgendwie gespürt, jeder weiß es, wenige wissen warum, 3x8 Bit reicht aus. 3x8 Bit, rot, grün, blau, reicht aus. 24 Bit erschreckt keinen. Welche Feinheit brauche ich denn beim Z? Ist es 8 Bit auch? Sind 16 Bit? 32, 64, 128? Ist es vielleicht ein Float oder ein Double? Was nehmen wir denn? Naja, heute nicht mehr so kriegsentscheidend, weil die meisten rechnen heute mit Float. Und Float skaliert die Genauigkeit, ja, zwischen 0 und 1 haben Sie sehr, sehr viel mehr Werte, die Sie speichern können. Das sind die Objekte, die nah an Ihnen dran sind. Und da ist das okay. Aber wenn Sie das in Integer rechnen sollen, dann haben Sie hier tatsächlich ein Skalierungsproblem. Das heißt, das, was hier unten steht, stimmt insbesondere bei Integer. Das heißt, was machen Sie bei gleichen Werten? Also wenn der Algorithmus gleiche Tiefenwerte errechnet und Ungenauigkeiten und so etwas auftreten. Gut, da gibt es Lösungen, also diesen Z-Wert, diese Tiefe, dann etwas anderes zu speichern, nämlich den W-Wert, den wir noch kennenlernen werden. Dieser W-Wert kommt aus der perspektivischen Transformation. Also nicht tatsächlich auf den Z-Wert zurückrechnen, sondern den nicht normalisierten W-Wert benutzen. Wir kommen jetzt mal nicht, wir gehen nicht im Detail darauf, weil das ist heute fast nicht mehr relevant, weil die Leute Float vergleichen und nicht mehr Integer. So. Das heißt, das ist zusammengefasst die Stärke. Speicher kostet heute kein Geld mehr, darum benutzt jeder den Z-Buffer-Algorithmus. Jede Grafik-Hardware benutzt den. Okay? Es hat ein paar Nachteile. Der gravierendste Nachteil ist das mit den transparenten Flächen, die sich überlagern. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich eine grüne Fläche über eine rote oder eine rote Fläche über eine grüne, also insbesondere lege, ja, ist etwas anderes im allgemeinen Fall. Und das müssten Sie also unterscheiden können. Gut. Jeder benutzt das heute. Das ist das Hauptproblem. Wie löst man das dann? Also jetzt die Computergrafikspiele, die ja auf Geschwindigkeit eben auch angewiesen sind. Ja, die machen es alle so. Entweder der klassische Lösungsalgorithmus ist ignorieren. Diese paar Bildfehler, da soll der User mit leben. Okay. Der bisschen bessere Weg ist, ich rendere meine Szene, bestimme den Z-Wert und mache dann alle transparenten Objekte mit dem Painters-Algorithmus obendrauf. Das heißt, da muss ich dann ja nur die transparenten Objekte noch sortieren. Okay? Die vergleichsweise gering ist. Also schauen Sie sich mal um, wie viele transparente Objekte wir haben. da ist eine Flasche, so eine Plastiktüte, sind ziemlich wenig in realen Szenen. Gut. Aber es gibt andere Gründe, warum ich trotzdem vielleicht an anderen Stellen eben noch Algorithmen ansetzen möchte. Also na klar, diese Algorithmen, wenn ich nicht den Painters-Algorithmus funktioniert ja auch auf Punktebene, also im Bildraum. Es kann aber durchaus interessant sein, das hochzuheben in den Geometrieraum. Warum? Na, der wichtigste Grund ist, solche Skizzen zu machen. Ja? Da ist es wirklich wichtig, dass ich diese Algorithmen im Objektraum laufen lasse, also die Geometrie behandle. Weil, wenn ich solche Skulpturen hier erzeugen will, nicht nur die tatsächlichen Objektgrenzen erzeugen sichtbare Linien, sondern gekrümmte und gewölbte Objekte können eben auch Scheinsilhouetten erzeugen, also Silhouetten erzeugen. Das würde jetzt viel zu weit führen, da genau den Unterschied zwischen Objektgrenze und Silhouette zu behandeln. Aber genau das sind die Gründe, warum man so etwas macht. Und diese Art von Darstellungen betrachtet man unter dem Stichwort, und das ist eigentlich chaotisch, ne? Non-Photorealistic Rendering. Also zum Beispiel so etwas wie diese rechte Darstellung. Ja. So ist es nun mal. Dazu gibt es eine Menge Algorithmen und die wurden fast alle vor dem Z-Buffer-Algorithmus entwickelt, also 69, 70 und so weiter. Warum? Naja, damals galt es, Aufwand zu sparen. Also Rechenaufwand auch, vor allen Dingen aber auch Speicheraufwand zu sparen, hatte ich ja schon gesagt. Und darum hat man es versucht, bei Bildern, die früher typischerweise so gestaltet waren. Das heißt, das Rasterbild war vielleicht 256 mal 256 Pixel groß. Ja? Das heißt, das ist 2 hoch 8, das ist 2 hoch 16. Was ist 2 hoch 16? Sie? Das muss als Informatiker doch wissen, das muss doch, also so größenordnungsmäßig. Wissen Sie es? Okay, ich will nicht zu viele Anekdoten noch erzählen, aber dazu gibt es eine schöne Anekdote. Irgendwann erzähle ich die nochmal. Also ungefähr 64.000. Und ein paar Krüppel, ja, okay. Das heißt hier in der Größenordnung 100.000. Die Szenen, die ich dargestellt habe, waren damals aber, wie viele Objekte waren drin? Vielleicht größenordnungsmäßig 1.000, meistens weniger. Das heißt relativ wenig Objektzahlen, aber relativ viel Pixelzahlen schon, mindestens Faktor 10. Heute ist es oft umgekehrt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie modellieren ein Fahrrad mit all den Speichen und diesen kleinen Elementen und Kettenelementen und so weiter und so weiter. Meinen Sie, wie viele Polygone das hat? Also es gibt ein bestimmtes Beispielbild, werden wir auch noch sehen. Das hat 24 Millionen Polygone. Also die Anzahl der Objektzahlen ist viel, viel größer als die Anzahl der Pixelzahlen. Denn auch da werden höchstens 1 Million Pixel erzeugt. Ja, 1000 mal 1000, so etwas. Vielleicht mal 2000 mal 2000, aber dann sind es 4000. Allein dieses eine Fahrrad hat 24 Millionen. Und Sie wollen ja nicht nur immer ein Fahrrad darstellen. Da kommen ja noch Bäume und Gräser und was weiß ich dazu. Also die Welt hat sich stark verändert, aber in Sonderfällen ist das immer noch wichtig, das auf der oberen Ebene zu machen. Und da gibt es dann Algorithmen, linienbasierte Algorithmen, also die wirklich versuchen, Linien zu erzeugen, oder den kann man eigentlich auch rausstreichen, ist nur ein schönes Beispiel für eine klassische Divide and Conquer-Anwendung. Ich kann natürlich sagen, okay, also es geht einfach darum, so lange herunterzurechnen, zu teilen, wieder die Bildschirmfläche zu teilen, bis nur ein Objekt noch drin ist und dann ist es trivial, dieses eine Objekt ist dann sichtbar. Problem dabei ist, wenn Sie bei realistischen Szenen das machen, teilen Sie immer bis auf Pixelgröße und sind damit beim Z-Buffer-Algorithmus. Ja, also das Divide führt zum Z-Buffer-Algorithmus. Dürfen Sie sich gerne anschauen, nur daher ist das noch interessant, das ist der Warnock-Algorithmus, so ein bisschen was zusammengefasst. Und jetzt fassen wir es zusammen und dann ist gut für heute. Wir haben zwei wichtige Klassen von Algorithmen heute kennengelernt. Das ist erstens das Clipping, eigentlich nur Geometrie, gar nichts Schwieriges zu rechnen. Wir müssen uns nur mit dieser Art von Geometrie vertraut machen. Und das Zweite, was wir noch gelernt haben, ist das Hidden Line, Hidden Surface Problem lösen wir immer mit heute standardmäßig mit drei Algorithmen. Ersten Algorithmus nicht vergessen, Backface Culling. Reduzierung des Ns auf n halbe. Problem nur noch halb so groß. Das ist schon mal gut, also im Mittel. Das zweite, Z-Buffer. Das heißt, das nach Möglichkeit mit Float, um da nicht noch in Diskretisierungsprobleme zu kommen, Genauigkeitsprobleme, was bei Integer passieren könnte. Und dann den Fall, den ich nicht gut damit behandeln kann, nämlich transparente Flächen, die löse ich mit dem Painters-Algorithmus obendrauf auf das gerenderte Bild. Und zwar in der Reihenfolge von hinten nach vorne. Ich weiß dann ja, wie mein Z-Wert ist. So, das heißt, was bleibt über an Arbeit? Naja, schon noch etwas, alles das, was hier weiß gezeichnet ist. Aber das ist für die Zukunft jetzt. Das sind diese, warum kommt er jetzt nicht? Doch, kommt. Das sind diese Bilder, die wir jetzt erzeugen wollen. Wir haben alles bereitgelegt und müssen dazu dann lediglich die Geometrie aufrastern, Scan konvertieren, wie wir sagen. Das heißt, dieses Dreieck irgendwie auf diese Pixel verteilen. Was weiß ich, so sieht dann das Dreieck aus. So, alles einmalen. So, schräge Linie gibt es ja nicht. So, irgendwie in das Raster eintragen. Das behandeln wir nächstes Mal. Das ist Raster Scan. Was dann kommt, sind verschiedene Beleuchtungsmodelle. Das heißt, erstmal Beleuchtungsmodelle, die keine glänzenden Objekte haben, also keine spiegelnden Anteile, ja, okay, sondern alles matte, besteht alles aus Kreide, unsere Welt besteht aus Kreide, so wie hier oben, wie hier an dieser Stelle, das ist rein diffuse Reflexion. Dann, vielleicht auch mehrere Lichtquellen. Und auch so ein bisschen was Glänzendes hier, glänzende Objekte in der Szene und dann am Ende noch texturiert. Aber das ist alles im Grunde genommen jetzt nur noch verschönern und optisch verbessern. Die Kernalgorithmen, die harte Arbeit, haben wir gewissermaßen geschafft. Okay, bis auf ein paar Problemchen, die ich Ihnen dann ab nächstes Mal verraten werde. Vielen Dank. Für Fragen ist aber garantiert immer noch Zeit. Okay. Ja. Dann sage ich, was soll ich dazu sagen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Danke.